Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderbutt und im Gespräch mit echten Strategiemachern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür haben wir ein wundervolles Interview geführt auf unserem Strategy Summit 2025 in München an der TU München. Und das gibt's jetzt für euch mit dem CFO der Hörmann-Gruppe, Herrn Schmidt-Davis. Viel Spaß.
Grüß Gott zusammen.
Ja. Gut, dann wir nehmen Platz. Mikro haben wir direkt hier nebenan. Ich hoffe, ihr hattet schon viel Spaß heute und viel Inspiration. Und das Ganze treiben wir jetzt noch mal ein bisschen weiter. Denn vierter Erfolgsfaktor, den wir definiert haben, oder ich weiß gar nicht, ob der Erfolgsfaktor so neu ist für den Mittelstand. Und der steht unter dem Motto Investment. Also Geld hat man auch schon früher gebraucht. Ich glaube, nicht so neu. Aber vielleicht der Weg, sich dieses Kapital zu beschaffen. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen an der Stelle. Aber das ist einfach mal kurz einsteigen und vielleicht nochmal so einen Überblick geben, was die Hörmann-Gruppe denn überhaupt so in ihren zentralen Geschäftsfeldern tut, dass jetzt hier auch keine Verwechslungen aufkommen.
Nochmal herzlich willkommen, herzliches Grüß Gott von meiner Seite nochmal. Verwechseln ist ein gutes Stichwort. Ja. Hörmann, jeder von Ihnen denkt an die Bandenwerbung im Fußballstadion, orange Schrift auf blauem Grund. Nein, wir stellen keine Tore her. Das ist ein anderer Hörmann. Wir sind rot-schwarz gebrandet, sitzen auch nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern sitzen hier im schönen Bayern mit dem Hauptsitz. Haben auch keine Verwandtschaftsverhältnisse zu dem Tür- und Torenbauer Hörmann, sondern sind ein klassisches, ja, mittelständisches Familienunternehmen, wie gesagt, hier im Osten von München mit Hauptsitz. Vor ziemlich genau 70 Jahren gegründet worden von Hans Hörmann als ganz kleines Handwerksunternehmen. In den Nachkriegsjahren im Wiederaufbau Deutschlands Blitzableiter auf die Dächer gebaut. Mhm. Und in den 60er Jahren kam dann die erste große Industrialisierung, den Zivilschutz. Da hat die Bundesrepublik Deutschland damals beschlossen, jedes öffentliches Gebäude muss wieder eine Sirene tragen zum Zivilschutz. Und dann hat der Hörmann gemacht, ja, Blitzableiter baue ich ja eh schon aufs Dach, dann kann ich auch Sirenen hochschrauben. Mhm. Gesagt, getan, hat er auch in der Tat mehr in über einigen Jahren den Generalauftrag für Deutschland bekommen. Man kann heute sagen, dass jede Sirene, die in Deutschland heult, und sie kommen ja, werden immer populärer ja wieder, wie man weiß.
Ja, ist wieder im Trend, ja.
Ist eine Hörmann-Sirene. Ja. Also okay. Das war die erste große Industrialisierung. Mhm. In den Folgejahren dann sehr stark weiter sich entwickelt. Heute schauen wir auf vier Geschäftsbereiche. Erster Geschäftsbereich, Automotive. Sagt jeder, oh, oh, oh. Zumindest meine Banker sagen das immer in letzter Zeit. Aber ich kann sagen, wir sind in keinster Weise vom PKW abhängig. Wir machen, glaube ich, keine 10 Millionen Euro Umsatz mit PKW. Und wir sind vor allem auch nicht vom Antriebsstrang abhängig. Also wir haben metallische Komponenten für die Nutzfahrzeugindustrie. Jeder LKW, den Sie auf der Autobahn sehen oder der Sie auf der Landstraße behindert, wenn er von MAN, Daimler oder DAF kommt, trägt wesentliche metallische Komponenten aus unseren Werken. Auch die Landmaschinenindustrie, große Erntehelfer, also Mähdrescher auf gut Deutsch von John Deere, Claas, Case New Holland, kommen aus unseren Presswerken, die metallischen Außenteile. Wir machen hier in normalen Jahren 400 Millionen Euro Umsatz und verarbeiten circa 300.000 Tonnen Stahl. Es ist umgerechnet alle 10 Tage den Eiffelturm. Also es ist schon ein großes Volumen an der Stelle. Sicherlich in den letzten Jahren, multiple Krisen, war nicht einfach. Seit 2020, erst kam Corona, Werkschließungen, dann kam 2021, keine Chips da, auch keine LKWs gebaut. Dann kam bekanntlich 2022 der Ukraine-Krieg. Hat man festgestellt, ist jetzt blöd. 90% der Kabelbäume für LKWs kommen aus der Ukraine, auch Stillstand. 2023, das erste Jahr wieder voll durch produziert. 2024 bekanntlich dann die Konjunktureindelle. Von daher nicht einfach die letzten Jahre. Ja. Also nur um eine Zahl zu sagen, wir haben 2023 zu 2024 allein im Automotive-Bereich 120 Millionen Euro Umsatz verloren. Ja, alleine durch diese Konjunkturdelle, die sich hier ergeben hat. Auf unserem Hauptkunden mal eine Stückzahl zu sagen, MAN hat 2023 86.000 schwere LKWs gebaut, wo wir zugeliefert haben. 2024 waren es noch 58.000. Ja. Und wenn Sie dann rechnen, dass wir an jedem LKW von MAN ca. 3.000 bis 4.000 Euro Umsatzanteil haben, und das mal multiplizieren die Zahl, dann wissen Sie, was alleine bei dem Kunden entfallen ist. Also schwierige Zeit. Zweiter Geschäftsbereich, und da sind wir total froh, dass wir den haben, das ist der Bereich Communications. Ganz was anderes, keine Stahlverarbeitung, Technologie, Kommunikationstechnologie für den Infrastrukturbereich, Bahntechnologie. Es gibt in Europa keinen Langstrecken- oder keinen Güterzug, der ohne einen Zugfunkmodul von Hörmann / Funkwerk fährt. Funkwerk ist eine 78-prozentige Tochter von uns, ist auch börsennotiert und ist eben im Zugfunkbereich absoluter Branchenführer, würde ich mal sagen. In den letzten Jahren, können Sie sich vorstellen, digitale Schiene, Konjunkturprogramme während der Corona-Zeit extrem gut gelaufen und hat letztendlich genau dieses Thema Automotive ja überkompensiert an der Stelle. Ja. Also von daher darüber hinaus sämtliche Infrastrukturservice, den wir bauen. Also wir bauen zum Beispiel die Streckenelektrifizierung von Stuttgart 21. Wir bauen Zuganzeiger, das heißt, die am Bahnhof hängen und ihnen sagen, wie viel Verspätung die Deutsche Bahn wieder hat, kommt aus unseren Werken. Aber auch Videosysteme in hochprofessionellen Anwendungsbereichen, wie die Europäische Zentralbank trägt 3000 Kameras von uns im Innen- und Außenbereich mit entsprechender Softwareerkennung natürlich, Softwaresteuerung. Oder auch hier, wenn Sie in den Autobahnring fahren und sich fragen, wie wird denn das gesteuert, ob jetzt der Standstreifen als vierter Fahrstreifen freigegeben wird oder nicht. Das sind unsere Schwenk-Neigekopf-Kameras, die jeweils auf 1 Kilometer screenen, ob etwas auf ein defektes Auto oder ein LKW liegt oder ob nur eine Zigarettenschachtel rausgeworfen wurde. Communications-Bereich, zweiter Geschäftsbereich, dritter Geschäftsbereich, Intralogistics. Hier bauen wir schlüsselfertig als Generalunternehmer hochautomatisierte Lagersysteme, also komplett so, wo die Unternehmen ihre komplette Logistik drüber steuern. Und da ist der Kernpunkt oder unser Know-how im Wesentlichen auch in der Softwaresteuerung. Also nicht das Hochregallager, was du siehst, nicht die Metallthemen, das ist eigentlich, das steuern wir natürlich bei. Ist allerdings auch, kann man sich auch an zwei Fingern ausrechnen. Nicht ganz einfach momentan, Anlagenbau. Wer baut momentan noch Fabriken, insbesondere in Europa? Die Zahl ist sehr stark zurückgegangen. Investitionen werden momentan stark aufgeschoben. Von daher hoffe ich, dass jetzt halt durch den Antrieb der neuen Regierung auch hier wieder ein Fenster aufgeht, um hier auch wieder mehr die Industrialisierung in Europa zu fördern. Vierter Geschäftsbereich, da haben wir eigentlich alle unsere Engineering-Kapazitäten gebündelt, von der Fabrikplanung über Fahrzeugentwicklung bis hin zur Entwicklung von Messgeräten zur Strahlenmessung. Auch ein sehr schöner Bereich, hat sich auch sehr schön entwickelt, ist reines People-Business an der Stelle. Und das ist zusammengetragen, die Hörmann-Gruppe, also Sie sehen schon, mit Tür und Toren haben wir nichts zu tun, sondern wir sind ein total diversifiziertes Unternehmen. Und da sind wir auch total stolz und froh dazu, weil gerade in diesen multiplen Krisen der letzten Jahren hat es natürlich Wunder gewirkt. Ja. Das hat uns genau das beschert, was wir wollten, nämlich Stabilität. Wir konnten letztendlich durch diese sehr unterschiedlichen Bereiche, die auch sehr unterschiedliche Konjunkturzyklen haben, das einfach entsprechend sehr gut austarieren und aussteuern. Und das freut natürlich gerade den CFO, weil da kann er ruhiger schlafen.
Absolut, wunderbar. Und das Schöne ist, wir sind hier auf einer Strategiekonferenz, also so ein diversifiziertes Portfolio, das dann auch wirklich den Ausgleich in diesen Krisen schafft. Aber trotzdem braucht man nochmal an der einen oder anderen Stelle Geld. Ne? Man muss investieren, hier und da, und das kommt nicht immer aus dem Cashflow an der Stelle. Und da seid ihr einen ganz besonderen Weg gegangen als mittelständisches Familienunternehmen. Du hast ja schon angefangen, hier so die ein oder andere Zahl zu teilen. Das ist man jetzt eigentlich gar nicht so gewohnt. Beim typischen Mittelständler, der behält ja alles für sich und möchte tunlichst nichts teilen. Ihr bedient euch aber als Familienunternehmen am Kapitalmarkt. Und vielleicht magst du uns mal erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Tja, meistens schwenkt man dann in schlechten Zeiten um. Ja. Und diese schlechte Zeit war 2009, 2010, Finanzkrise und was danach gefolgt ist. Und da muss man sich vorstellen, war ein stolzer Familienunternehmer, damals noch Hans Hörmann, der noch sehr aktiv im Geschäft war, der seit am Beginn des Unternehmens mit einer Hausbank gearbeitet hat und eigentlich alles mit der Hausbank gemacht hat, sich über Finanzen nie geschert hat. Ja, das war da alles nicht wichtig. hier mal eine bilaterale Finanzierung, da mal eine bilaterale Finanzierung, aber alles relativ lose zusammengebunden und ist einfach so gut gelaufen. Ja, und dann kam das Jahr 2010 und diese Hausbank hat dann im Nachgang der Finanzkrise entschieden, Hörmann passt nicht mehr ins Portfolio der Bank und hat mitgeteilt, dass man doch bitte die bilateralen kurzfristigen Finanzierungen binnen von 3 Monaten zurückführen möchte. Ja, das
herzlichen Glückwunsch.
Ich war damals schon im Unternehmen, war Gott sei Dank noch nicht CFO.
Dann wäre es nichts mehr mit dem Schlafen gewesen. Ne?
War damals in der Tochtergesellschaft als Finanzvorstand bei der Funkwerk AG tätig, aber war auch eine schwierige Zeit. Auch Funkwerk war damals schwer getroffen von der Krise. Kann aber sagen, es war nicht lustig. Es kam der Anruf vor Weihnachten, man passt nicht mehr ins Portfolio. Man soll sich nach Weihnachten, nach den Ferien bitte woanders melden. Und da hat man dann brav angerufen und ist dann in der Intensivabteilung der Bank gelandet, ja, in der Abwicklungsabteilung. Ja, Klassik, viele von Ihnen haben das wahrscheinlich auch schon mal mitgemacht. Also ist kein Spaßfaktor, weil damit hast du den Banker eigentlich jeden Tag am Tisch. Und das ist für einen Mittelständler die größte Katastrophe, wenn er seine strategischen Entscheidungen mit Bankern diskutieren muss. Ja, und so kam das, da man dann gesagt hat, ja, diese Bankabhängigkeit, so kann es nicht bleiben, wir müssen uns auf andere Beine stellen und daraus ist dann eine langfristige Strategie entstanden, dass man eben die Passivseite neu strukturieren möchte, neben Eigenkapital und Bankenfinanzierung einfach noch Sockelfinanzierungen einziehen, stabile Finanzierungen einziehen und letztendlich auch, und man war da schon mit der Funkwerk AG seit 2001 am Börsenparkett unterwegs, man hat etwas die Strukturen schon gekannt. Aber nichtsdestotrotz, und du hast es ja angesprochen, für einen Mittelständler dann auch mal zu sagen, okay, wir gehen nochmal den Kapitalmarkt mit der Obergesellschaft an, ja, und teilen quartalsweise die Ergebnisse, Zahlen, Umsätze und sonstige Informationen mit der gesamten Welt. Hat etwas Zeit gebraucht, bis das in der Eigentümerfamilie auch so verankert kam und man gesagt hat, ja, den Weg gehen wir jetzt halt. Aber so kam es letztendlich, aus einer schlechten Zeit hat man sich dann wirklich dann dazu entschlossen, man geht nochmal an den Kapitalmarkt und nimmt eine Anleihe oder nimmt Anleihen dazu als Mix zur Finanzierung.
Sehr schön. Wie viele Anleihen habt ihr jetzt seitdem in den Markt gebracht?
Die erste Anleihe haben wir 2013 begeben, also das heißt vor mehr oder weniger 12 Jahren. Wir haben insgesamt mittlerweile 4 begeben, ja, in Summe von 180 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Alle diese Anleihen sind gut gelaufen. Also wir haben wirklich gute Erfahrungen gemacht. Es ist jede der Anleihen in kürzester Zeit platziert gewesen. Sie waren in der Regel alle überzeichnet, relativ schnell überzeichnet, bereits am ersten Tag überzeichnet. Wir haben das Ganze dann auch mittlerweile internationalisiert. Also wir haben uns dann noch Richtung Norden entwickelt, weil im Norden natürlich dieses Thema Anleihen. Man muss dazu sagen, das wissen Sie vielleicht nicht, diese klassische deutsche Mittelstandsanleihe, die machen wir sehr en vogue, ist aber durch einfach schlechte Emittenten total in Verruf geraten. Ja. Und ist eigentlich, dieses Segment ist eigentlich zusammengebrochen. Daraufhin haben wir uns jetzt seit der dritten Anleihe Richtung Norden auch bewegt, Richtung Nordic Bond. Bei den skandinavischen Ländern ist das total en vogue. Also es gibt, da ist es gang und gäbe, dass man hier über Anleihen sich refinanziert und die Investoren sind da auch sehr offen für das. Ja. Und das klingt blöd, ist aber so, nordische Investoren, die ja normalerweise, wo kommt das Geld her, kommt von Gas und Öl her. Und die lieben es, die lieben schnöde, langweilige, deutsche, mittelständische Unternehmen. Das finden die total super, ja. Ist ja klar, ich meine, Anleihe ist ja kein Aktieninstrument, wo man auf Wertsteigerung geht, sondern man geht auf Sicherheit. Ja. Und da gilt einfach so ein Familienunternehmen im Mittelstand total super. Ja. Und von daher ist es auch sehr gut angekommen im nordischen Bond. Also wir haben es sehr internationalisiert. Unsere Investorenbasis bewegt sich von der Schweiz über Deutschland, Österreich, England, teilweise auch kleine Tranchen Richtung USA und sehr verstärkt auch Richtung Schweden, Norwegen und Dänemark.
Also halt wirklich eine Alternative, sich unabhängig machen von den Bankern.
Ja.
An der Stelle, jetzt habe ich mir gerade einen CFO hier reingeholt, der sitzt da vorne in der ersten Rang. An der Stelle. Eigentlich damit ja wirklich unternehmerische Unabhängigkeit sichern, aber ne, alles hat seinen Preis. Everything has a price to pay. Und das ist das Thema Reporting. Und zwar ja auch quartärlich, was jetzt für einen Mittelständler wirklich dann sehr ungewöhnlich ist. Was bringt das für Herausforderungen mit sich?
Naja, man musste natürlich erstmal anfangen und von daher hat es auch von 2010 bis 2013 gedauert. Ja, man musste erstmal die Gruppe strukturieren, man musste sie erstmal kapitalmarktfähig machen. Ja, man musste das Rechnungswesen erstmal darauf ausrichten. Ja, bis dato war man gewohnt, dass man sich einmal im Jahr mit einer Gesellschafterversammlung zusammengesetzt hat und hat geschaut, was ist unterm Strich rausgekommen und wie verteilen wir den Gewinn. Ganz anders, man hat eine Zwischenholding eingezogen, man hat wirklich auch strategisch Geschäftsbereiche, also diese vier Geschäftsbereiche, die waren relativ lose. Man hat erstmal gesellschaftsrechtlich auch diese Bereiche dann gegründet. Man hat darauf auch das ganze Reporting ausgerichtet, dass du nach Segmenten auch berichten kannst. Also es war schon eine Herausforderung. Also gerade in unserem Bereich, in dem Finanz- und Rechnungswesen und Controlling, war das schon tough an der Stelle. Ja? Und das war natürlich dann die Herausforderung, dass du quartalsweise in der Lage bist, Reports rauszubringen, ja, und einfach auch einen Geschäftsbericht zu schreiben, zu sagen, okay, was macht der Markt, wie geht der Markt, was hat alles so dazugehört, ja. Also, das war schon eine Herausforderung.
Viele, die jetzt hier sitzen, sagen so, ja, Anleihe super, aber ist jetzt nicht morgen gemacht.
Nein.
Das ist ja auch ein Transformationsprozess, den ihr wirklich durchlaufen habt. Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis ihr kapitalmarkt fähig wart?
Ich würde mal sagen, wir haben 2 Jahre gebraucht und im 3. Jahr haben wir dann platziert. Also okay. 2 Jahre haben wir schon gebraucht, um das alles hinzubringen, um die gesellschaftsrechtlichen Strukturen einzubinden, um die Gesellschafterfamilie zu überzeugen, um alle Stakeholder abzuholen. Das hat entsprechend schon Zeit in Anspruch genommen.
Jetzt kommt Werbung. Wir haben bei Strategy Frame AI ein klares Ziel. Wir wollen die Strategiearbeit von mühsamer Fleißarbeit befreien und dabei weniger Copy-Paste, weniger endlose PowerPoint-Schlachten produzieren und dafür mehr Fokus auf den wirklich wichtigen Themen haben. Aber machen wir uns nichts vor, manchmal braucht es doch eine wirklich knackige und richtig stark visuelle Präsentation, die ein Thema auf den Punkt bringt. Zum Beispiel fürs Download-Meeting, ein Board-Meeting oder auch für den großen Auftritt. Und da kann ich nur sagen, vertraue ich persönlich immer unseren Freunden von iPointing, dem absoluten Qualitätsmarktführer, wenn es um das Thema PowerPoint geht. Und deshalb geht da auch unsere klare Empfehlung hin. Wenn ihr nochmal eine PowerPoint braucht, dann wendet euch einfach an die Kollegen von iPointing. Link zu iPointing findet ihr dazu in unseren Shownotes. Das war die Werbung.
Magst du nochmal erklären, für diejenigen, die jetzt nicht ganz so firm sind mit dem Thema. Also wofür setzt ihr die auf? Also haben die dann einen gewissen Grund, was ihr dann damit finanziert? Wie geht ihr dann an? Gibt es grundsätzlich Themen, die ihr da gar nicht reinpacken wollt? Oder was ist da eure Strategie?
Ich bin ganz konservativer CFO, ja. Okay. Ich hasse Passivseitenrisiken. Ja. Von daher bin ich totaler Fan davon, dass ich es wirklich geclustert habe. Ich habe mein Eigenkapital. Wir haben heutzutage ganz normale Bankenfinanzierung. Also ich habe Konsortialfinanzierungen, die sind sehr flexibel. Die sind KK-Linien oder Revolver-Linien, die ich zur Finanzierung, kurzfristig zur Finanzierung von Working Capital einsetze. Ich habe Schuldscheindarlehen draußen auch noch und habe dann die Anleihe. Und die Anleihe ist so mein, ich nenne es immer ein bisschen respektierlich, meine Betonfinanzierung. Ja, die setze ich ein, locke ich ein, weiß, die läuft 5 Jahre und in diesen 5 Jahren kann passieren, was will. Ich habe kein Kündigungskovenant drauf, ja, das ist ganz entscheidend, sondern ich weiß, die läuft 5 Jahre, darauf kann ich nicht ausrichten und ich kann darauf auch völlig frei meine Investitionsentscheidungen treffen. Ja, ich kann sagen, okay, mit den Anleihenmitteln investiere ich entsprechend frei und flexibel, muss nicht mit Bankern abstimmen, muss keine Covenants einhalten, muss sonst nichts berücksichtigen, sondern kann das wirklich als längerfristiges Investitionsvehikel einsetzen. Ja, das ist so diese Clusterung, die ich einfach auf der Passivseite habe, die einfach hier eine große Sicherheit und Flexibilität gibt. Das ist einfach der große Charme an der Sache.
Okay, sehr schön. Jetzt hast du gesagt, ne, das Ganze hat dann viel Überzeugungsarbeit bedacht. Ne? Also der ein oder andere, der dann hier sitzt, der denkt jetzt gerade so an seine Unternehmerfamilie und seine Stakeholder, die er da jetzt überzeugen muss. Was ist denn das Kernargument, das du sozusagen da auf den Tisch gebracht hast?
Ja, das Kernargument ist, dass letztendlich hier kein Banker mehr am Tisch sitzen muss, dass ich meine Anleihe habe, dass ich letztendlich sagen kann, okay, wir haben keine Covenant-Angst, die wir reißen können. Wir müssen nicht in Incentive-Care-Abteilungen abrücken und wir können einfach hier frei investieren und über die Gelder verfügen. Ja, das ist natürlich der große Vorteil an der Stelle.
Absolut, absolut. Aber du hast es ja auch angesprochen, das Thema ist in Deutschland so ein bisschen in Verruf geraten, weil da einfach, ich sag mal, sehr unseriöse Anbieter plötzlich auf den Markt getreten sind. Von daher fand ich das bei euch eine besondere Konstellation, weshalb wir auch gesagt haben, wir wollen diese Geschichte einfach mal ein bisschen teilen. Was plant ihr denn so, wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, jetzt auch mit der Erfahrung, die ihr da im Rücken habt, da auch in Zukunft nochmal Dinge zu tun, das noch weiter zu treiben oder?
Ja, wir sind gerade dabei, wie viele von Ihnen wahrscheinlich auch, die Strategie 2030 zu erstellen und darauf aufsetzen natürlich dann auch den Finanzplan. Ja, und von daher sind wir schon darauf aus und mir würde momentan wenig einfallen, dass ich diese Anleihe durch alternative Finanzierung oder sonst Eigenkapital ersetzen könnte. Also bereite ich mich eigentlich darauf vor, 2027, warte nicht bis zum letzten Tag,
Okay.
Die Anleihe zu refinanzieren, vor allem auch deshalb, wir mussten die letzte Anleihe in Anführungszeichen in der Hochzinsphase begeben. Ja. Mhm. Das heißt, wir hatten einen 4%igen Basiszinssatz, haben sie zu 7% rausgelegt, da war die Finanzierungssicherheit an oberster Stelle gestanden. Die Zinsen sind zurückgekommen, ich hoffe, sie kommen auch noch ein Stück weiter zurück. Und dann ist natürlich schon die Überlegung, dass du wieder neu finanzierst. Die erste Anleihe, die wir gegeben haben, war 6,25. Das war natürlich auch noch eine andere Zinslandschaft, außer wir haben mal Neuling am Markt. Die anderen Anleihen sind um die 4% rausgegangen, 4,5%. Okay. Und jetzt hat die vierte Anleihe, ist halt aufgrund des Zeitpunkts der Refinanzierung bei 7 rausgelaufen. Wenn ich mir heute den Kurs anschaue, ich glaube, der war keinen einzigen Tag unter 100. Also wir sind immer irgendwie bei 105, 107%. Also die notiert wirklich sehr stabil und sehr gut. Könnte man sagen, wir hätten es auch mit 6 oder 6,5 hinbekommen. Aber wie gesagt, Finanzierungssicherheit ist alles. Aber muss ja nicht auf Dauer so sein.
Jetzt für diejenigen, die unseren Podcast kennen, davon gibt es ja einige. So zum Abschluss gibt es immer eine Frage nochmal von mir. Und zwar ein ganz konkreter Rat. Wenn du jetzt, guck jetzt hier so in die Runde, sitzt noch ein paar CFOs hier. Was ist dein konkreter Rat, wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist es. Was sind die ersten Schritte und was sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man jetzt das Thema angehen möchte?
Also man muss auf jeden Fall ready sein. Das heißt, man muss vom Rechnungswesen her in der Lage sein, auch wirklich Quartalsberichte zu veröffentlichen. Das muss jetzt kein hochgedruckter Bilderprospekt sein. Ja, ist zwar schön, wenn man es hat, muss es nicht sein, aber man muss es tun. Ja, man muss innerhalb von 60 Tagen nach einem Quartalsende einen Bericht rauslegen. Nicht nach IFRS, weicht HGB an der Stelle. Ja. Also das ist auch ein großer Vorteil. Man muss es einfach auch hinnehmen, dass man transparent ist, dass das veröffentlicht wird. Und man muss natürlich auch dann für die Zukunft offen und transparent sein. Ich denke, das ist das größte Geheimnis, dass es Erfolg ist von mehreren Anleihenemissionen, die du tätigst. Man muss ein vertrauenswürdiger Emittent sein, du musst verlässlich sein, du musst das, was du letztendlich prognostizierst, auch wirklich einhalten. Es kann immer was dazwischen kommen, Gottes Willen. Ja. Aber es muss im großen Maße einfach eine gewisse Verlässlichkeit da sein. Das ist die größte Norm, die letztendlich der Emittent von dir erwartet. Ja. Dass du einfach verlässlicher Typ bist, der ansprechbar ist, also der, den du auch anrufen kannst und fragen, was ist denn da los? Ja. Und mit dem du dich dann auch einmal im Jahr zu irgendwelchen Konferenzen nicht austauschst und sagst, wo stehen wir, wo gehen wir? Dass du dann natürlich auch dann den geprüften Jahresabschluss in Time bis zum 30.04. ist das immer rauslegst und das veröffentlichst. Das sind so die Grundvoraussetzungen, die man einfach hier hinnehmen sollte.
Ja, wunderbar. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Und danke auch an unseren Partner von Iron Darisch. Vielen Dank, dass du uns hier zusammengebracht hast. Und ich finde, eine absolut tolle Erfolgsgeschichte und ein neuer Erfolgsfaktor. Und vielleicht auch ein bisschen Inspiration, hier mal neue Wege auch beim Thema Investment und Finanzierung zu gehen. Johann, herzlichen Dank.
Gerne. Vielen Dank.
Jetzt kommt Werbung.
Es ist wieder soweit. Ihr könnt Tickets buchen für unseren Strategy Summit 2026. Und dieses Mal sind wir wieder in München, wieder im Munich Urban Co-Lab der TU München oder der Unternehmertum. Und wir haben was Besonderes, nämlich wir haben 2 Tage dieses Mal, den 23. und den 24. April. Am ersten Tag gibt es sozusagen alles für Berater, Coaches und die, die es werden wollen. Unsere User-Community kommt zusammen, unterhält sich über neue Features, das Neueste mit KI in der Strategiearbeit. Und am zweiten Tag, da ist das C-Level zu Besuch, Unternehmer, Inhaber und alles, was im Management Rang und Namen hat. Und hier zeigen wir dann auch die neuesten Erfahrungen, echte Case Studies aus echten Unternehmen mit echten Kunden von uns, die den Strategy Frame und die Strategy Frame AI angewandt haben. Von daher bucht jetzt eure Tickets in den Shownotes. Werbung Ende.